Los geht's
mit der Vorlesung. Ich habe Ton. Ich habe schon. Ist das Bild da? Okay. Letztes Mal habe ich ganz am Ende einmal vergessen, die Tafel umzuschalten. Das tut mir wirklich leid. Ich gebe mir Mühe, heute wieder besser drauf zu achten. Wir sind immer noch bei Determinanten. Wir sind immer noch in Kapitel 8. Aber es spricht sehr viel dafür, dass wir heute damit fertig werden. Ich möchte nochmal kurz Satz 8.12 wiederholen. Da verknüpfen wir nämlich dieses neue Wissen über Determinanten mit anderem Wissen, das wir schon über Matrizen haben. Es ist nämlich gleichwertig, dass eine Matrix vollen Rang hat, beziehungsweise invertierbar ist, beziehungsweise, dass die Determinante von 0 verschieden ist. Das werden wir nachher direkt benutzen und das mit Abbildungsmatrizen verknüpfen. Aber vorher kommt noch so ein bisschen theoretisches Zeug zum Thema Determinanten. Auf unserer Checkliste, die ich nicht nochmal angeschrieben habe, aber die hier auf meinem Post-it steht, stand ja unterhalb der Regel von Sarü nur noch mehr Rechenregeln. Tada! Und dann kommt ganz am Ende noch die Kramersche Regel für lineare Gleichungssysteme und dann haben wir alles abgehakt. So ist jetzt die Lage. In Nummer 8.13 sehen wir, dass die Multiplikation von Matrizen sich mit der Determinante verträgt in dem Sinne, dass egal ist, ob ich zuerst die Matrizen multipliziere und dann die Determinante ausrechne, und zwar mit egal welcher Regel, oder ob ich die Determinanten einzeln ausrechne und dann multipliziere, was rauskommt. Das wird eine Übungsaufgabe und wie wir gleich sehen werden im nächsten Resultat, ist das dann eine Zutat für den nächsten Satz. Das heißt, wenn Sie später zurückblicken auf das Kapitel, dann werden Sie sehen, dass da gegen Ende ein paar Sachen sind, wo wir uns die Arbeit aufgeteilt haben. Ein bisschen was machen Sie in den Übungen, den Rest machen wir hier gemeinsam. Tafel. Wir sind links. Ich fange glaube ich auch da an, aber wahrscheinlich, weil Sie hier auch alle sind. Ja, Beweis war dann 8.13, da mache ich jetzt mal gar nichts, sondern schreibe hin Übungsaufgabe. Und ich weiß, dass manche von Ihnen sich das schon angeschaut haben, weil das nämlich bei einer anderen Übungsaufgabe hilfreich sein konnte. Und damit kommen wir zum nächsten Resultat. Denn das, was wir hier sehen, ist in Wirklichkeit nur ein Bestandteil, ein Baustein von einer strukturellen Eigenschaft der Determinante. Und dies in Satz 8.14 formuliert. Da passiert ganz viel. Quatschen wir also langsam uns da durch, was da los ist. Die Determinantenabbildung definiert einen Gruppenhomomorphismus von der Menge der invertierbaren n-Kreuz-n-Matrizen über k für ein festes n, zusammen mit der Matrixmultiplikation, sodass da auch wirklich eine Gruppe rauskommt, von dieser Gruppe starten wir aus, nach k ohne 0 mit der Multiplikation. Auch das ist eine Gruppe. Es ist also sinnvoll, sich zu fragen, ob irgendeine Abbildung ein Gruppenhomomorphismus ist. Warum die Determinante von dieser Menge in diese Menge abbildet, werden wir gleich klären. Aber der Satz behauptet unter anderem das. Der behauptet also, wenn wir in GLNK starten und die Determinante bilden, dann landen wir im Körper ohne 0. Und dann behaupten wir noch zusätzlich, dass diese Abbildung sich mit diesen beiden Gruppenstrukturen verträgt. Und wir gucken gleich, was das bedeutet. Dann steht da so ein Insbesondere. Und immer wenn da Insbesondere steht beim Thema Gruppen, dann feiere ich kurz, denn wir haben am Anfang der Vorlesung haufenweise Sachen für Gruppen bewiesen, ganz allgemein, die wir in solchen Momenten dann immer zitieren können. Eigenschaften von Gruppen, Eigenschaften von Gruppenhomomorphismen. Das kommt dann gleich zum Tragen. Und jetzt kommt etwas, was vielleicht überraschend aussieht, weil wir jetzt schon eine Weile nicht mehr über Vektorraumhomomorphismen gesprochen haben. Aber das Thema kommt jetzt wieder, jetzt verknüpfen wir das wieder stärker. Wir fangen an mit einem n-dimensionalen Vektorraum über k, der soll v heißen. Und dass die Dimension n ist, passt dazu, dass dann die Abbildungsmatrizen da die richtige Größe haben. Jetzt betrachten wir einen Endomorphismus, also einen Vektorraumhomomorphismus von v in sich selbst. Der soll alpha heißen. Wir schnappen uns zwei geordnete k-Basen und bilden die Abbildungsmatrix. Einmal für die eine Basis, einmal für die andere Basis, für Alpha. Dann behaupten wir in diesem Satz, dass die Determinante der Abbildungsmatrizen gleich ist. Oder in anderen Worten, wenn wir einen N-Nomorphismus haben und dann zu irgendeiner geordneten Basis die Abbildungsmatrix erstellen, und wenn ich das so sage, dann meine ich, dass die Startbasis und die Zielbasis dieselbe sind. dann ist egal, welche Basis wir nehmen, die Determinante der Abbildungsmatrix wird immer dieselbe sein. Und das ist doch irgendwie interessant, oder? Das klingt ja so, als sei die Determinante von so einer Abbildungsmatrix etwas, was gar nichts mit der Wahl der Basis zu tun hat, sondern nur mit der Abbildung und was die macht. Das ist die Essenz dieses Satzes, des zweiten Teils des Satzes. Und das beweisen wir jetzt alles. Denke ich. Und ich gehe jetzt mal darüber. Es sei denn, Sie wollen vorher zu der ganzen Notation, die da steht, noch irgendwas fragen. Denn manches davon haben wir jetzt eine Weile nicht benutzt. Ich sehe gerade keinen Wiederholungsbedarf, aber ich habe ja schon gelernt, Sie erinnern sich ja irgendwie an alles. Das werde ich gleich testen, wenn wir im Beweis sind. Dann werde ich ein paar Mal nachfragen und dann gucken wir mal, ob Sie sich weiter so toll an alles erinnern. Satz 8, 14. Umgeschaltet? Ja, ich habe umgeschaltet. Na, da steht sehr viel Zeug. Fangen wir mal an mit der Determinantenabbildung. Die startet ja eigentlich bei den N-Kreuz-N-Matrizen über K. Und wohin bildet die ab? Wer kann mir den Zielbereich sagen für die allgemeine Determinante, wo wir da angefangen haben? Wenn ich nichts einschränke bei den Matrizen, sondern einfach nur ausrechne, wo landet, in welcher Algebraischenstruktur. Einfach los, es kann nichts Schlimmes passieren. Zögerlich, aber ich glaube, sie war da ein bisschen früher.
Körper der reellen Zahlen.
Woher müssen die Matrix-Einträge kommen, damit wir im Körper der reellen Zahlen landen? Hier der Determinante?
Die Einträge, die kommen aus dem Körper.
Genau. Und ist egal, welcher Körper der Matrix zugrunde liegt, dafür, wo die Determinante landet?
Das ist der gleiche
Körper. Das ist der gleiche Körper, genau. Das ist der Punkt. Das heißt, wenn Ihre Matrix-Einträge reell sind, dann können Sie garantieren, dass die Determinante reell ist. Aber wenn Sie zum Beispiel aus dem Körper der komplexen Zahlen kommen und da dürften auch nicht reelle Zahlen dabei sein, dann können Sie es nicht mehr garantieren. Das heißt, Sie müssen immer den richtigen Körper nehmen. Was wollten Sie sagen? Sie hatten sich auch gemeldet?
Ich wollte das sagen, dass die reellen Zahlen so weiter aus dem Körper kommen.
Aus dem?
Also die Determinante, die wir ausrechnen, ist ja Moment des Körpers.
Genau, und zwar ist das der Körper, der zugrunde liegt, aus dem die Matrix-Einträge kommen. Das ist an dieser Stelle wichtig. Und wenn ich jetzt also einfach in M, N Kreuz, N, K starte und die Determinante ausrechne, lande ich im Körper K. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier behaupte ich, wenn ich in G, L, N, K starte, dann landet die Determinante nicht nur im Körper, sondern sie landet bei den von null verschiedenen Elementen. Das müssen wir jetzt begründen. Wir wissen, dass die Abbildung Determinante, die schreibe ich jetzt mal so, Gruppe, das gehört dazu, ein Körper zu sein, das ist eine Aktion.
Das heißt, es sind gute Voraussetzungen, um sich die Homomorphie-Eigenschaft anzugucken. Und die Homomorphie-Eigenschaft steht in Lemma 813. Es ist egal, ob ich zuerst die Matrizen multipliziere oder ob ich die Determinante bilde und dann multipliziere. Gruppen, Homomorphie-Eigenschaft. Wer kann mir das nochmal erklären, was da passiert? Wenn wir eine allgemeine Gruppe haben und einen Gruppenhomomorphismus, wie verhält sich dann so ein Gruppenhomomorphismus bezüglich Invertieren in der Gruppe? Wer kann mir da was sagen? Ja.
Na, ich würde sagen, das ist ja an sich auch bloß, wir multiplizieren mit dem Inversen oder doch. Und das ist ja quasi dann dasselbe wie dort. Also wir können halt entweder erst die Determinante machen und
ja.
dann minus 1 oder
ja.
wir können erst die Matrix invers machen und dann die Determinante
ja.
machen. Das ist ja eigentlich in der Homomorphie-Eigenschaft schon gegeben.
Fast. Es steht nicht explizit drin, aber Sie haben völlig recht, das ist eine direkte Konsequenz aus der Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt, das hat man immer in Gruppen und es steht irgendwo zitierbar. Ich habe vorhin gesagt, wir haben am Anfang der Vorlesung, als wir uns so Zeug bei Gruppen überlegt haben, da haben wir sowas gemacht. Das ist Lemma 210, das ist wirklich lang her. Das hatte insgesamt 5 Teile. Da stand ganz viel Zeug, ganz viele Konsequenzen daraus, dass man ein Gruppenhomomorphismus ist. Und Eigenschaft 3 war genau die, über die wir reden. Es ist egal, ob ich zuerst invertiere und dann abbilde oder ob ich zuerst abbilde und dann invertiere. Das ist genau das, was ich okay, also zu dem Dilemma. Dafür musste man aber wissen, dass die Determinante ein Gruppenhomomorphismus ist und deswegen haben wir das zuerst gemacht. B2 zu B1. B2 zu B1. werde ich mit A2 anfangen und dann den Basiswechselsatz sozusagen hinschreiben. Stichwort Basiswechselsatz. Das war Satz oder Basistransformationssatz, wenn man es so in die Hochschreibung ausdrücken möchte. Das war Satz 6-7. Und den möchte ich jetzt aufwerfen. Die wir jetzt A2 genannt haben. Die hier. Das heißt, ich werfe jetzt auf diese Gleichung die Determinante. Okay? Los geht's. Erstmal ist die Determinante von A2 die Determinante von dem ganzen Kram auf der rechten Seite. Und abbilden, vertauschen. Also wird daraus. Oder Sie können auch Homomorphie-Eigenschaft schreiben für die Determinantenabbildung, das ist beides richtig. Dann zieht das auseinander. Und aus dem Sternchen für die Matrizenmultiplikation wird der ganz normale Multiplikationspunkt im Körper H. Naja. Multipliziere ich da drei Zahlen. Bei der Determinante von A1 weiß ich nicht so genau, was los ist, weil ich ja nicht weiß, was ich da für einen Endomorphismus habe. Die Matrix, die da steht, die muss nicht unbedingt vollen Rang haben. Ich weiß aber, ich bin im Körper passend. So viel steht fest. M ist in der Tierbasis, ist eine Basiswechselmatrix. Genau wie M-1. Insbesondere weiß ich jetzt mit dem, was wir oben gezeigt haben, dass die Determinante von M invers ist zur Determinante von M hoch minus 1. Das heißt, da haben wir zwei Körperelemente, die von 0 verschieden sind und die zueinander invers sind bezüglich der Multiplikation. Es wäre also toll, wenn wir das jetzt einfach tauschen könnten, sodass die sich gegenseitig wegkürzen und dann bleibt das übrig, was wir haben. Warum dürfen wir da tauschen? Ja. Genau. Klasse Körper, wir haben das kommutativ Gesetz für die Multiplikation und damit wir wissen, dass wir das machen können, steht sowas Ähnliches auch nochmal als Übungsaufgabe auf dem nächsten Blatt. Also schreibe ich jetzt einfach Klasse Körper, Determinante von M, Determinante von M, minus 1, 2 Determinante von 1. Jetzt schreibe ich sowas wie hier oben, denn oben steht das, was wir brauchen, damit die sich gegenseitig wegkürzen. Und dann bleibt gleich die Determinante von A1 übrig. Sie sehen also, dass wir hier nichts anderes gemacht haben als Basiswechsel und Determinante draufwerfen. Einverstanden?
Dann nicken jetzt welche. Manche schreiben noch. Ich lasse sie noch mal kurz schreiben und nachdenken und dann gucken wir, was wir für Fragen haben.
Und falls eine Frage ist, können wir dazu bitte ein Beispiel machen, dann ist die Antwort ja, nur nicht sofort, sondern bitte noch einen kleinen Moment. Andere Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Ah, doch, ja.
Welcher Satz bzw. welches Lemma wird die Einmessung erzielt nochmal?
Dieses hier oben, wenn Sie möchten, kann ich eine Farbe drauf werfen. Dieses hier oben bezieht sich auf die Gleichung, die da oben für A steht. Determinante von A hoch minus 1 ist dasselbe wie das Inverse der Determinante. Und das habe ich hier eingesetzt, denn das bedeutet ja, dass ich hier dieses hoch minus 1 rausziehen kann, und dann steht da ein Körperelement mal sein multiplikatives Inverses, daraus wird 1 und deswegen geht es weg. Soll ich da Farbe drauf werfen?
Nee, geht schon dann.
Ist in Ordnung so, gut. Okay. Ich werfe später noch eine Farbe. Ich habe mich schon gerade zurechtgelegt. Andere Frage?
Keine andere Frage erstmal. Dann definieren wir jetzt etwas. Und zwar können wir doch jetzt. Oh, wie lustig, da fehlt ein kleines E. Ich spreche das so aus, wie es da steht. Sei V ein n-dimensionaler Vektorraum über K und sei Alpha ein Endomorphismus. Dann ist jetzt egal, für welche geordnete Basis wir die Abbildungsmatrix bilden. Die Matrizen sehen vielleicht unterschiedlich aus, aber die Determinante ist immer dieselbe. Das haben wir gerade gezeigt. Und deswegen kann ich dann als Determinante von dem Endomorphismus einfach definieren die Determinante von irgendeiner Abbildungsmatrix. Ich muss einfach nur darauf achten, dass ich zweimal dieselbe Basis verwende. Nur das ist hier wichtig. Okay, also definieren wir das jetzt. Und hier kommt das versprochene Beispiel. Moment, ich will nicht alles auf einmal zeigen. Hier ist das Beispiel. Wir nehmen jetzt den Körper R und wir nehmen den Vektorraum R hoch 3, sodass wir also gleich mit einer 3-Kreuz-3-Matrix rechnen. Und der Endomorphismus, mit dem ich arbeiten möchte, ist einer, den ich definiert habe, dadurch, dass ich die Bilder von Basisvektoren angebe. Hier steht also jetzt sehr viel Information, die wir erstmal so hinnehmen. Wir haben unsere Standardbasisvektoren. Wir wissen, wenn wir jetzt davon Bilder angeben, dann ist diese Information ausreichend. Woher wissen wir das? Können wir, müssen wir aber nicht nehmen. Ich stelle die Frage anders. Wenn ich im Vektorraum R auf 3 irgendwelche drei Vektoren nehme und davon Bilder hinschreibe, ist dann klar, dass die Abbildung eindeutig definiert ist? Wo ist der Unterschied? Warum funktioniert das bei einer Basis und es funktioniert für irgendwelche drei Vektoren vielleicht nicht? Was denken Sie?
Ja, weil wir mit der Basis jeden Vektor Zielbereich erreichen.
Der Zielbereich ist noch gar nicht der Punkt. Wir müssen doch erstmal im Startbereich klären, dass wir überhaupt für alle Vektoren wissen, wie die abgebildet werden.
Naja, mit einer Basis kann man ja den logischen Vektor abbilden, weil man ja den.
Darstellen, nicht abbilden. Darstellen, ja. Aber ich folge jetzt mal Ihrer Idee. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie sagen, mit der Basis im Startraum kann ich jeden Vektor aus dem Startraum irgendwie darstellen als Linearkombination, sonst wäre es keine Basis. Und dann. Welche Eigenschaft meiner Abbildung macht denn jetzt, dass ich so alle Bilder kriege? Das ist nicht für jede Abbildung so. Ich möchte das nochmal kurz feiern. Ja. Genau, die Homomorphie-Eigenschaft macht das. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann sage, ich setze das K-Linear fort, liefert mir die Homomorphie-Eigenschaft, dass ich wirklich für jeden Vektor ein eindeutig bestimmtes Bild bekomme. Und dann reicht, wenn ich weiß, was mit Basisvektoren passiert. Aber wenn ich mir irgendwelche Vektoren schnappe und nicht weiß, dass es eine Basis ist, dann ist nicht klar, ob ich jeden Vektor mit denen darstellen kann. Und dann gibt es möglicherweise Vektoren, für die ich nicht weiß, was das Bild ist. Das ist ein Problem. Bei einer Abbildung muss man von jedem Vektor im Startraum wissen, was das Bild ist. Ergibt das Sinn? Ich wollte einmal nochmal wiederholen, was wir in Kapitel 6 ungefähr besprochen haben. Warum es reicht, von Basisvektoren die Bilder zu kennen. Dann kann ich die anordnen. Das ist unsere geordnete Standardbasis, die nenne ich Behut. Mit der möchte ich dann gleich meine Abbildungsmatrix bilden. Und ich schreibe die Bilder einfach hin. Die stehen da jetzt. Dann haben wir das Thema kardinäre Fortsetzung. Ich kann also jetzt eine Abbildungsmatrix aufstellen, weiß, dass ich in der alle Informationen habe, die ich jemals wollen haben könnte. Aber um die Abbildungsmatrix wirklich hinzuschreiben, muss ich ja jetzt noch die Bilder darstellen in der Basis, die bei meiner Abbildungsmatrix an zweiter Stelle steht. Das ist hier wieder die geordnete Standardbasis, deswegen kann ich einfach die Vektoren nehmen und kann sie in die Zeilen der Matrix schreiben. Ist das okay? Erinnerung, Crashkurs-Erinnerung, Abbildungsmatrizen? Dann haben wir jetzt diese Matrix A. Und ich möchte gerne die Determinante von der ursprünglichen Abbildung Alpha berechnen, nach der Definition, die wir gerade besprochen haben. Also brauche ich irgendeine Abbildungsmatrix, die habe ich jetzt. Die aufzustellen war ziemlich schmerzlos, weil alles mit der Standardbasis lief. Also habe ich die jetzt und dann kann ich irgendwie die Determinante ausrechnen.
Sie können, wenn Sie wollen, transponieren und die Kästchenregel anwenden. Oder Sie können selber eine Kästchenregel beweisen, die für, also wo die für anders geordnete Kästchen funktioniert. Ne, können Sie alles machen. Ich habe jetzt beschlossen, ich entwickle einfach nach der zweiten Spalte. Ich hätte auch die dritte Zeile nehmen können, also irgendwas Lustiges, wo wenig zu rechnen ist. Und dann kommt Determinante 1 raus. Möchte jemand da noch mehr Rechnungen zu sehen? Jetzt gerade nicht, okay. Zu dem ganzen Hintergrund und warum das alles so funktioniert, gerne später mehr. Ich werde Sie auch am Ende fragen, was Sie noch brauchen, denn in meiner Rückblickfolge zu diesem langen Kapitel kann ich dann ja auch noch irgendwas machen, noch irgendwelche Beispiele oder so. Jetzt möchte ich ein bisschen Magie besprechen. Ich weiß nämlich jetzt, dass Alpha bijektiv ist und ich weiß auch warum. Die Frage ist, wer hier weiß es noch und wer hier weiß auch warum? Ah, ich sehe eine Hand. So viele wissen das. Moment, das ist jetzt diese Seite. Weißt du, auf dieser Seite auch jemand? Bisschen skeptische Gesichter. Okay, jetzt gucken wir mal, was die sagen. Hören wir uns das mal an. Ich komme zu ihm rüber. Also. Wie möchte ich denn anfangen? Ich glaube, ich möchte mich hier so durcharbeiten. Sie waren gleich zuerst mit Ihrer Hand. Ja.
Also, ich hätte gedacht, dass, weil die Determinante ungleich 0 ist, hat die Matrix vollen Rang. Mhm. Und der Rang von der Matrix ist gleich der Dimension vom Bild.
Welche Zahl wäre das hier?
Das wäre dann 3.
Okay. Ja, und dann, was heißt das?
Und das mit der Dimensionsformel. Für Homomorphismen weiß man dann, dass der Kern Dimension 0 hat, weil der V auch Dimension 3 hat. Mhm. Und das bedeutet. Was ist dann bijektiv?
Da fehlt jetzt noch so was Winziges, aber ich sehe, da kommen auch schon Leute zu Hilfe und wollen ergänzen. Sie zuerst.
Also dadurch ist ja dann, dadurch, dass der Kern dann auch Dimension 0 hat, das ist das bijektiv.
Ah.
Dadurch, dass dann das Bild alles ist, also.
Ja, ja.
Das
ist das kleine fehlende Puzzlestückchen. Ja, wie cool. Ich finde, wollte jemand ein anderes Argument anbieten? Bevor ich mich jetzt so freue. Hatte jemand eine andere Idee, wie man es machen kann? Eine längere Idee, eine kürzere Idee, eine ganz andere? Okay, das war alles richtig und ich freue mich total, weil Sie nämlich nicht, also Sie hätten auch einfach sagen können, ja, die Determinante ist nicht 0, die Matrix ist invertierbar, dann ist das Ding ein Isomorphismus, da gibt es nämlich ein Resultat, was das sagt. Stattdessen haben Sie nochmal einen Teil der Argumentation, die dahin führt, mitgeliefert. Das finde ich sehr schön. Sie hätten auch das Superkorrelat verwenden können. Haben Sie auch nicht. Also Sie haben, ich feiere kurz, dass Sie nicht ganz viele Abkürzungen gegangen sind, sondern dass Sie tatsächlich nochmal so einzelne Argumente nachvollzogen haben, sodass wir nochmal sehen konnten, woher das kommt. Das finde ich gut. Danke. Andere Ansätze? Na?
Das ist nicht so richtig anders, aber die Matrix A hat 3 unabhängige Zeilenvektoren.
Mhm. Die Menge der Zeilenvektoren ist 3 dimensional unabhängig.
Genau. Und somit quasi im dreidimensionalen Raum auf.
So kann man zu Fuß sehen, dass sie surjektiv ist, die Abbildung. Ja. Genau, das kann man auch machen. Das ist nochmal das Argument dafür, warum der Rang der Matrix die Dimension des Bildes ist. Genau, das haben wir benutzt. Sehr schön. Hier ist noch was, was man hätte reinwerfen können. Die Matrix ist invertierbar und dann wissen wir, dass die inverse Matrix davon die Abbildungsmatrix zur Umkehrabbildung ist. Insbesondere existiert die, das heißt, das Ding ist bijektiv. Das wäre noch ein anderer Kniff gewesen. Wenn ich noch länger nachdenke, fallen mir noch 3 andere ein. Aber alle würden irgendwie aus Zutaten bestehen, die Sie so ähnlich schon gesagt haben. Also, sehr schön, danke. Und das ist so ein bisschen die Magie. Jetzt fängt alles an, sich weiter zu verknüpfen mit den Sachen, die wir vorher schon gemacht haben. So, da wir jetzt wissen, dass die Determinante sich mit der Multiplikation von Matrizen verträgt, wissen wir jetzt auch, dass sie sich mit der Hintereinanderausführung von bijektiven Endomorphismen verträgt, also von Automorphismen. Das heißt, ich kann jetzt anstatt zu sagen, ich gucke mir die Abbildung Determinante an von invertierbaren Matrizen in den Körper ohne Null, kann ich mir auch die Automorphismen der Vektorräume angucken und dann die Abbildung betrachten in die gleiche Menge. Und dann kriege ich auch wieder einen Gruppenhomomorphismus. Dazu sage ich jetzt nichts weiter, weil das einfach nur eine Umformulierung von dem ist, was wir gerade besprochen haben. Und damit kommen wir zum Ende. Unglaublich. Unsere Checkliste ist fast abgearbeitet. Es kommt noch die karmische Regel. Und dann war es das mit Kapitel 8. Ist vor Ostern geschafft. So, jedenfalls, wenn wir noch Luft haben und Energie. Der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja nachher noch Workshops. Wir brauchen ja noch ein bisschen Energie. Die karmische Regel, bei der ich nicht weiß, ob ich sie richtig ausspreche. Aber ich habe es bisher in meinem Leben immer nur so gehört. Deswegen spreche ich es auch so aus. Wir haben eine N-Kreuz-N-Matrix K von vollem Rang. Moment, bevor wir weitermachen, was weiß ich jetzt über meine Matrix? Wird später noch wichtig. N-Kreuz-N-Matrix voller Rang heißt?
Ist
invertierbar. Determinante ist nicht null. Und das ist gut, weil nämlich da irgendwo später steht, dass wir die Determinante invertieren wollen. Und dann ist gut zu wissen, dass die nicht null ist. Und dann haben wir jetzt schon die Begründung dafür. Danke. Jetzt haben wir ein lineares Gleichungssystem. X Stern A gleich irgendwas. D ist unser Ergebnisvektor, D1 bis Dn, da kommt das K auf N. Und wieder die Spezifrage. Jetzt weiß ich ja schon was über die Koeffizientenmatrix. Weiß ich jetzt was über die Lösbarkeit des Gleichungssystems? Bevor ich weitergelesen habe quasi. Wenn ich einfach nur diese Voraussetzung sehe, Matrix, voller Rang, X Stern A gleich D, was weiß ich? Ja. Genau. Richtig, es gibt eine Lösung und es gibt auch nur genau eine. Und die Kramersche Regel sagt uns, wie wir die ausrechnen können. Und das ist eine Alternative zum Gaußschen Algorithmus. Hier steht, wie es geht. Und Sie urteilen dann selber, wie praktisch und wie schön Sie das finden. Wir basteln neue Matrizen. Und zwar ersetzen wir immer in der Koeffizientenmatrix A jede Zeile einmal nacheinander durch den Ergebnisvektor. Und die Matrizen, die nummerieren wir dann halt durch. M1 bis Mn, je nachdem, welche Zeile wir ersetzt haben. Und dann definieren wir Körperelemente, indem wir nämlich immer die Determinante von A nehmen und sie invertieren. Wir wissen, dass das geht. Und dann multiplizieren wir mit der Determinante von dieser Tausch, wie auch immer, komischen, ersetzten Matrix Mi. Das machen wir insgesamt n-mal. Das heißt, wir müssen n solche Matrizen aufstellen und immer die Determinante berechnen. Und wir müssen die Determinante von A berechnen. Und dann müssen wir immer diese Vs ausrechnen. Und dann behauptet die Kramersche Regel, da kommt unser eindeutig bestimmter Lösungsvektor raus. Gucken wir mal. Ja.
Ich habe eine Frage
später. Später?
Für Klausuren. Könnte es passieren, dass da, wenn man zum Beispiel ein NGS zu lösen hat, dass da steht, ob wir das mit der Kramerschen Regel zu machen haben?
Ja.
Das kann passieren.
Ja. Genauso wie passieren kann, dass Sie eine Determinante auf eine bestimmte Art ausrechnen sollen. Ja, das kann passieren. Genau. Noch andere Fragen, bevor wir das beweisen? Der Beweis ist nicht überraschenderweise einfach so ein bisschen Rechnen. Wir rechnen einfach nach, dass das passt. Und da steht auch wirklich nichts weiter. Da kommt noch ein Beispiel, ein kleines. Aber ansonsten ist es das dann. Und so, ich brauche Tafelplatz. Ja, ich mache das da auf der Seite. Vielleicht reicht es sogar.
Wie heißt denn das? Das ist Satz 8, 6. Okay. Und dafür ist auch die Farbexplosion gedacht. Mal sehen, wie sinnvoll das mit der Farbe ist. Wir haben schon besprochen, warum es nur genau einen Lösungsvektor gibt. Und da zitiere ich nochmal ein paar. Herzunehmen. Wir wissen, es gibt einen, wir wissen, es gibt genau einen. Ich nenne ihn Y, die Einträge kriegen gleich Namen. Und dann wird die Beweisstrategie sein, dass wir uns überlegen, dass diese Y-Einträge von dem Lösungsvektor zufällig, in großen Anführungsstrichen, genau diese komischen gebastelten Vs sind. So läuft der Beweis. Für unsere Matrix A und die Einträge nehmen wir die Notation, die wir immer haben. Und dann brauche ich noch irgendwas. Ich glaube, das andere steht da. Wir haben diese MIs, wir haben die VIs. Wenn ich ein konkretes I brauche, werde ich es mir hernehmen. schreibe einmal hin, was wir jetzt wissen, einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Y eine Lösung ist, denn dann ergibt die Rechnung, die ich gleich machen möchte, mehr Sinn. Insbesondere wissen wir Y Stern A gleich D. Und jetzt wünsche ich mir, dass wir uns alle kurz vor unserem inneren Auge einmal veranschaulichen, wie diese Matrixmultiplikation funktioniert. Hier links steht der Vektor y, y1 bis yn, das ist so ein Zeilenvektor. Um jetzt auf d zu kommen, gehen wir nacheinander die Spalten von a durch und kombinieren y damit. So, erste Spalte von a ergibt d1, zweite Spalte ergibt d2 und so weiter, letzte ergibt dn. So funktioniert das und das schreibe ich jetzt mal für eine Spalte hin. Und Sie wissen jetzt, woher das kommt, was ich da hinschreibe. Wenn ich mich auf diese Spalte konzentriere, dann heißt das, dass ich y nehme und mit der i-ten Spalte von a kombiniere. Und was ich dann erwarte, was rauskommt, ist der i-te Eintrag von d. Oder in anderen Worten, y1 plus yn Stern, das ist jetzt so die Matrixmultiplikation, das heißt, ich interpretiere diesen Vektor als Matrix in einer Zeile. Jetzt kommt die i-te Spalte von A. Da sind die Einträge A1i bis hin zu ANi. Erste Zeile i-te Spalte, n-te Zeile i-te Spalte, das ist die i-te Spalte. Und was daraus kommt, ist di. Oder nochmal anders hingeschrieben. Indem ich nämlich jetzt das wirklich ausrechne, y1 mal a1i, y2 mal a2i, bla bla bla, yn mal ani. Das heißt, ich habe hier die Summe der Kurven von 1 bis n, yj mal aj. Alle Indizes stimmen, alle Buchstaben sind richtig. Soweit. Da haben wir einfach nur diese Matrixmultiplikation so ein bisschen aufgedröselt und alle einzelnen Gleichungen geschrieben. Jetzt kann ich das aber auch nochmal anders hinschreiben, indem ich mir überlege, ja, was kommt denn zusammen für die erste Spalte, beziehungsweise für die zweite und so weiter. Das heißt, ich sortiere jetzt nach den einzelnen y-Einträgen. Schreib erstmal hin und dann können wir zusammen draufstammen. y1 mal erste Zeile der Matrix. Vergleich. Der erste Eintrag hier drüben ist D1 und um den zu kriegen, brauche ich Y1 mal A1 plus Y2 mal A21 und so weiter, Yn mal AN1, also genau das, was die Summenformel sagt. Jetzt haben wir es nur nochmal anders geschrieben. Indem ich jetzt auf beiden Seiten minus D rechne, und das kann ich, weil ich ja in dem Vektorraum additive Inverse habe, bekomme ich auf der rechten Seite den Nullvektor von K auf N und auf der linken Seite kriege ich irgend so ein Zeug. Das schreibe ich jetzt mal anders hin. Der Null von K auf N ist die gesamte linke Seite minus D. Ist es okay, wenn ich diese ganzen Zeilenvektoren von A jetzt nicht alle nochmal abschreibe? Thank you.
das ist die Kurzfassung. Und ich kann ja mal, ich habe so viel Lust, Farbe zu benutzen. Dann kann ich das jetzt mal kurz machen, damit wenigstens die drei Sachen, die da stehen, irgendwie zugeordnet sind. So hier, das ist eine Abkürzung für diesen blauen. Das ist eine Abkürzung für den zweiten hier. Und das ist eine Abkürzung für den dritten. Ah, oh, das ist so ein, das ist, ich habe keinen Namen für diese Farbe, aber das muss ich unbefriedigen. Na gut. Da ist noch Orange. Das Orange war toll. Da ist auch so ein Grün. Und Grün auf Tafelgrün ist vielleicht komisch, aber vielleicht auch nicht. Ach, vielleicht ist das auch ganz toll. Ja. Das Gelb schon auch ganz gut? Okay, schön. Danke für die Rückmeldung. Ich finde ja Gelb in knallig irgendwie noch toller auf der Tafel, wenn das so ein Neongelb ist. Genau, das brauche ich eigentlich, ne? So krass gesättigte, neonmäßige. Nein, oder leuchtet im Dunkeln oder so. Egal. Ja. Ich besitze schwarze Kreide, aber die ist natürlich auch nicht wirklich schwarz. Ich möchte es nochmal anders umformen. Ich möchte hieraus eine Linearkonvention machen, bei der man sehen kann, dass da einer der Koeffizienten nicht null ist. Dazu schreibe ich das künstlich um. Oh, wir sind so gut in der Zeit, das ist total herrlich. Ich schreibe das künstlich ein bisschen um. Und zwar, indem ich mir ein festes J schnappe. Das schnappe ich mir hier an diesem Gleichheitszeichen. J aus der Welle 1 bis N irgendwie fest. Mir ist egal welches, aber ich entscheide mich jetzt für eins. Und dann setze ich dieses minus D hier an die Stelle, wo das YJ vorkommt, irgendwo da. Und sortiere die ganze Linearkonvention daraufhin ausgerichtet. Das sieht dann so aus. Y1 mal der erste Vektor, der bleibt so, die Farbe kommt gleich nach. Und jetzt irgendwann, ich weiß nicht wann, kommt YJ. Und wenn YJ kommt, dann schreibe ich das künstlich ein bisschen seltsam hin. Und zwar schreibe ich 1 des Körpers mal, und jetzt kommt YJ mal der J-Zeilenvektor von A, den schreibe ich jetzt hin, damit es keine Verwirrung gibt. A.1 bis hin zu A.L. Das ist irgendein Vektor. Plus minus 1 des Körpers mal D. Wir wissen ja aus unserem Vektorraumgedöns, Kapitel 2 oder 3, weiß ich nicht mehr, aber wir wissen doch, dass das additive Inverse eines Vektors dasselbe ist wie die minus 1 des Körpers multipliziert mit diesem Vektor. Das wissen wir. Und das setze ich da jetzt ein. Dann kommt noch so eine große Klammer drum. Und ich möchte einfach nur, dass wir kurz innehalten und feststellen, egal was dieser Vektor ist, der hier steht, davor steht ein Skalar, der nicht null ist. Da steht eine 1 des Körpers. Bla bla plus, am Ende steht wieder YN mal der Vektor, der da kommt. Da kommt jetzt noch die Farbe hin. Das ist immer noch das für N. Das ist immer noch das für 1. Und das ist immer noch das für 2. Und das neue Gedöns in der Mitte, das ist jetzt einfach nur etwas anders hingeschrieben. Denn jetzt gucken wir mal ganz nach links, da steht der Nullvektor. Und ganz rechts steht der Linearkombination. Y1 ist irgendein Körperelement mal ein Vektor. Y2 ist irgendein Körperelement mal ein Vektor, bla bla bla. Was hier steht, ist einfach eine Linearkombination in KOM. Und es kommt der Nullvektor raus. Und es ist eine nicht-triviale Linearkombination, denn wir wissen zwar nicht, was die ganzen Vektoren sind, da könnte zufällig irgendwo der Nullvektor rumlaufen, ne? Das ist nicht verboten, A könnte eine Nullzeile haben, aber da steht ein Koeffizient, der nicht null ist. Und in dem Moment, wo ein Koeffizient von null verschieden ist, nennen wir so eine Linearkombination ja nicht-trivial. Das heißt also, dass wenn da jetzt der Nullvektor rauskommt, dass dann die Menge von Vektoren, mit der wir da basteln, linear abhängig sein muss.
Und wie die linear abhängig ist, wissen wir nicht. Könnte sein, dass da einfach der Nullvektor rumläuft. Aber auf jeden Fall ist sie linear abhängig. Und ich schreibe die Menge von Vektoren jetzt einmal hin, damit man sieht, um welche Vektoren es mir geht. Der erste ist der erste Zeilenvektor von A, der steht hier. Dann geht es weiter mit dem zweiten Zeilenvektor von A und so weiter. Der nächste Vektor, den ich hinschreibe, ist der hier, weil das nämlich der Vektor ist, mit dem ich in der Linearkombination arbeite. Also yj mal aj1 minus weiter ajn. Und jetzt schreibe ich wieder abgekürzt minus d, weil es dasselbe ist wie minus 1 des Körpers mal d. Das ist der, also das ist quasi der erste Vektor in der Menge, dann kommt der zweite, bla bla bla. Das ist der jte Vektor in der Menge. Und dann geht es oben weiter und am Ende kommt der nte Zeilenvektor von A, den schreibe ich wieder hin. A n 1 bis hin zu A n n. Das bedeutet, dass die Menge bla 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 und das ist eine Teilmenge von K auf n, die ja abhängig ist von K. Was habe ich hier gemacht? Wenn ich einfach die Zeilenvektoren der Matrix A genommen hätte, ich habe vorhin gesagt, theoretisch könnte ja irgendwo eine Nullzahl dabei sein. In Wirklichkeit natürlich nicht, denn wenn wir auf die Voraussetzung gucken, da steht, die Matrix hat vollen Rang, da läuft natürlich nicht irgendwo der Nullvektor. Das heißt, wenn ich einfach nur die Zeilenvektoren von A hingeschrieben hätte, in so eine Menge, dann wäre da eine linear unabhängige Menge rausgekommen. Schließlich hat die Matrix ja vollen Rang. Und die Vektoren müssen dann, weil der Rang wirklich voll ist, paarweise verschieden sein. Und sie bilden eine linear unabhängige Menge. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, durch ein bisschen Rechnen, ich habe eine Menge hingeschrieben, wo ein Vektor ausgetauscht wurde und die ist jetzt linear abhängig. Das war hier eigentlich die ganze Zeit der Witz. Ergibt es Sinn? Das ist bei dieser Rechnung passiert. Wir haben durch etwas Rumrechnen es geschafft, eine neue Menge von Vektoren hinzuschreiben. Die sieht fast so aus wie die Menge der Zeilenvektoren von A. Wir haben nur an einer Stelle was ausgetauscht und dadurch wurde die Menge linear abhängig. So. In anderen Worten, wenn ich jetzt eine neue Matrix hinschreibe, wo alle Zeilen sind wie bei A, aber die jte Zeile ist dieses Ding hier, was ist dann die Determinante dieser Matrix sein? Was passiert, wenn ich in der Matrix A die jte Zeile durch diesen Vektor ersetze? Was für eine Determinante hat dann diese neue Matrix? Da sehe ich eine Hand, zwei Hände. Oh, viele. Dann würde ich sagen, Sie dürfen anfangen.
Die Determinante ist 0, dieser Vektor macht ja die Menge der Zeilenvektoren linear abhängig. Dann hat die Matrix definitiv nicht mehr vollen Rang.
Genau so ist es. Ja, Sie haben völlig recht. Also schreiben wir jetzt diese neuen Matrizen hin. Ich bastle jetzt einfach für jedes J. Hier steht ja nur, dass es fest ist, aber sonst ist es nicht eingeschränkt. Das heißt, ich kann es an jeder Stelle der Matrix machen. Ich kann jede Zeile der Matrix A immer durch so ein Kerlchen ersetzen. Da kriege ich dann insgesamt n neue Matrizen, die alle Determinante 0 haben. Und das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, warum basteln wir Matrizen mit Determinante 0, aber es ergibt gleich Sinn. Also machen wir das. Für jedes J aus der Menge 1 bis n sei dj die Matrix, in der bei A die J-Zeile ersetzt wurde durch, das schreibe ich gleich hin, ersetzt wurde durch, naja, durch diesen Vektor, der da steht, schreibe ich nochmal ab, Y mal die Zeile von A, die vorher da war, die Zeile von A, die vorher war, minus d. Ersetzt wurde durch das, der Satz ist zu Ende, wir setzen einen Punkt und die Grammatik. jedes J sei die J die Matrix, in der wo A die J Zeile ist, also wohl durch das. Klingt ein bisschen komisch, ist aber glaube ich richtig. Dann ist jetzt, das haben wir gerade besprochen, die Determinante von diesem DJ 0, weil wir gerade festgestellt haben, die Menge der Zeilenvektoren ist nicht abhängig. Um irgendwie in die Nähe von dem zu kommen, worum es eigentlich geht, das ist sehr weit weg gerade, aber nicht so weit weg, wie wir denken. Um irgendwie in die Nähe zu kommen, nehme ich jetzt diese 0, also diese Determinante von dj, und rechne die nochmal aus. Das heißt, ich tue so, als ob ich noch nicht wüsste, dass das 0 ist und als ob ich das wirklich ausrechnen will. Und wenn Sie sich die Matrix dj jetzt mal vorstellen, ich mache hier mal ein Fenster, wie dj aussieht. Naja, irgendwo ist halt diese j-Zeile, sagen wir mal hier unten irgendwo. Oberhalb davon ist alles wie bei A, alles frisch und fröhlich, nichts hat sich verändert. Bla bla bla. Keine Ahnung, A27. Die letzte Zeile, falls es nicht zufällig die j ist, ist auch so wie vorher. Aber da in der j-Zeile, da hat sich halt was verändert. Und da steht stattdessen Folgendes. Da steht yj. Mal AJ1 minus D1. Denn wenn wir uns den kompletten Zeilenvektor angucken und die Koeffizienten vergleichen, dann ist das, was passiert. Der erste Eintrag ist YJ mal AJ1 minus das erste, was hier bei D steht, und das ist D1. Also sieht das so aus. Und der letzte Eintrag ist YJ mal AJM minus DN. So sieht die J-Zeile von der neuen Matrix aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte die Determinante ausrechnen, dann schreit das doch nach Multilinearität in den Zeilen. Ne? Wir machen es immer mit Spalten, aber wir haben ja gelernt, Spalten und Zeilen ist egal. Finden wir nichts nur davon. Also, rechnen wir es aus mit der Multilinearität. Zeilen. Und das steht irgendwo. Das ist Lemma 8.4. Ich möchte mich nicht zu früh freuen, aber wir sind fast fertig. Jetzt ist die Null des Körpers das gleiche wie die Determinante von dj. Und jetzt rechne ich die aus mit der Multilinearität. Was ist hier passiert? Wir haben die komplette Zeile mit yj multipliziert. Und wenn man irgendwas, eine Zeile oder Spalte mit irgendwas multipliziert, kann man das rausziehen bei der Determinante. Machen wir gleich. Und dann haben wir da die ursprüngliche Zeile von A. Und wir haben immer noch Minus-Dings, also minus diesen Zeilenvektor D. Und das löst man in der Determinante auf, indem man die ursprüngliche Matrix nimmt und die Matrix, in der die entsprechende Zeile durch diesen neuen Vektor ersetzt wurde, in diesem Fall also durch D. Hey, wir haben Notation dafür, die steht da. Die Matrix, die entsteht, und da fehlt ein kleines T, die Matrix, die N steht, wenn man die jede Zeile von A durch D ersetzt, die haben wir glücklicherweise da, die hat Notation, das ist N. Hier sind wir in der J-Zeile, das heißt, die richtige Matrix dazu ist MJ, und jetzt kann ich einfach hinschreiben, was rauskommt. Das ist nämlich jetzt die Determinante von A. Allerdings, weil wir ja noch dieses yj davor stehen haben, vorne multipliziert mit yj. Plus minus einmal die Determinante der Matrix, die entsteht, wenn man hier den Vektor D stehen hat. Also Determinante von M. Das Minuszeichen kommt daher, dass wir in der Zeile ja nicht plus D gerechnet haben, sondern minus D. Und deswegen kommt da nochmal so eine minus 1 davor. So sieht es aus. Und wir starren drauf. Was sehen wir? Das ist von 0 verschieden. Ich kann also nach yj auflösen, indem ich folgende Rechnung mache. Ich bringe das auf die andere Seite. Zack, dann ist es da. und dann dividiere ich durch die Determinante von A, beziehungsweise multipliziere mit dem multiplikativen inversen Körper. Das kann ich, weil das Ding ja nicht null ist. Und dann habe ich y j isoliert. Einverstanden? Was machen wir jetzt noch? Da die Determinante von A nicht null ist, können wir das. Und dann sehen wir, yj ist das Zeug, weil wir das ja auf die andere Seite gebracht haben, mit anderen Vorzeichen, das heißt aus dem minus 1 wird eine 1, dann steht der Determinante von j mal inverses davon, also Determinante von a hoch minus 1 und Augenblick mal, das ist doch vj. Das heißt, an jeder Stelle bestimmt unser ursprünglicher Vektor, den wir gebastelt haben, dieses V, und unser Lösungsvektor y über an. Und das wollten wir zeigen. Und zwei Tafeln haben gereicht, was mich sehr freut. Brauchen Sie irgendwo noch was? Brauchen Sie mehr Farbe? Soll ich irgendeine Rechnung nochmal erklären? Beispiel kommt natürlich. Lass uns mal kurz atmen. Okay, dann ist hier das kleine Beispiel. Das ist schon vorbereitet. Da ist es. 2 kreuz 2, ganz niedlich, weil wir ja nicht den ganzen Tag rechnen wollen. Die Matrix A, die wir da stehen haben, mit Zeilen 1, 2 und 3, minus 1, hat vollen Rang. Das darf man sehen. Dann haben wir einen Ergebnisvektor D vorgegeben, haben unser lineares Gleichungssystem, wissen, dass es eindeutig lösbar ist und jetzt wollen wir mal mit der Cramerschen Regel gucken, wie wir praktisch die Lösung ausrechnen können. Na, dann müssen wir erstmal die beiden Zeilen durch A nacheinander durch den Ergebnisvektor ersetzen und so kommen wir auf die Matrizen M1 und M2. Wem ist nicht klar, wie die Matrizen entstanden sind? Das scheint okay zu sein. Dann sagt unsere Vorschrift aus dem Satz, dass wir die Determinante von A brauchen und die Determinante von diesen beiden Matrizen, wo man diese Zeilen ersetzt hat. Also rechnen wir die aus. Und bei 2 kreuz 2 ist es ja einfach so über Kreuz. Ne? Rechnen wir also aus. Dann habe ich einmal eine minus 7, einmal eine 14 und einmal eine minus 7. Und dann freue ich mich schon, weil die Zahlen schön sind und dann gleich beim Rechnen das nicht zu schmerzhaft ist. Denn was ich jetzt ja machen soll, ist, ich soll die Determinanten von diesen Matrizen nehmen, von diesen 9, und soll die dann jeweils teilen durch die Determinante von A. Und das werden meine Einträge für den Lösungsvektor. Das heißt, da berechne ich einmal eine minus 2 und einmal eine 1. Dann weiß ich, dass das in dieser Reihenfolge, Reihenfolge ist wichtig, die Einträge für meinen Lösungsvektor sind. Und jetzt steht da schon Probe an der Tafel, weil wir natürlich nochmal nachrechnen, ob das auch klappt. Wer sagt mir denn, was für eine Probe ich da jetzt rechnen muss? Was muss ich ausrechnen, um zu gucken, ob wir die richtige Lösung haben? Ja.
Den Lösungsvektor, den wir jetzt bestimmt haben, multipliziert mit der Matrix A und gucken, ob der rauskommt.
Und gucken, ob der rauskommt. Tun wir das. Die Tafel. Minus 2 mal 1 plus 1 mal 3 ist der erste Eintrag und der zweite ist minus 2 mal 2. Ah, die Klammer ist hier irgendwie komisch. Vielleicht mal so. Punkt bin ich ja stärker als Strich. Minus 2 mal 2 plus 1 mal 2. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht. Dann müssen wir nur noch ausrechnen. Minus 2 plus 3 ist 1 und minus 2 mal 2 ist minus 4, minus 1 ist minus 5, also kommt raus 1 minus 5 und das sieht gut aus, das ist dick. Ja. Mehr in den Übungsaufgaben, teilweise gab es das schon, teilweise kommt das noch, haben Sie ja schon gesehen.
Und dann ist jetzt tatsächlich unsere Checkliste abgehakt und Kapitel 8 ist zu Ende. Die Vorlesung aber noch nicht. Und es kommt auch noch, es kommt noch so ein Mini-Ostergeschenk. Und bis dahin können wir jetzt gucken, was in Kapitel 9 passiert. Aber vorher, ja, ich weiß, es wäre sonst auch ein kanonischer Moment, um zu sagen, wir hören früher auf. Aber ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Es fallen 3 Vorlesungen aus, einfach im Sommer. 2-mal wegen Feiertag am Donnerstag und dann nochmal wegen Tag der Lehre und Dies. Und unsere Vorlesung ist erst um 12. Das heißt, da fallen 3 Vorlesungen aus. Und ich denke, einmal werde ich wahrscheinlich irgendwas machen, Videoaufzeichnung oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich das 3-mal machen möchte, denn Sie müssen das dann ja auch alles irgendwie angucken und nacharbeiten. Aber das heißt, dass dann jetzt in solchen Momenten ich die Zeit lieber noch nutze, damit wir insgesamt nicht zu sehr hinterherhängen oder wir hetzen müssen. Hetzen ist ganz blöd. Was für Fragen haben Sie und was für Wünsche haben Sie? Denn das kann ich mir jetzt aufschreiben für meine Rückblickfolge auf Kapitel 8. Da könnten Sie jetzt nochmal überlegen, wo an welcher Stelle hätten Sie gerne noch ein Beispiel, noch ein anderes oder irgendwas, was nochmal was verknüpft. Vielleicht auch mit anderen Sachen aus vorherigen Kapiteln. Das kann ich mir jetzt aufschreiben. Denn bis zur nächsten Fragestunde ist es so oder so noch ein bisschen hin. Keine Wünsche? Ja. Ich möchte das kurz wiederholen, weil ich nicht weiß, ob das auf dem Video angekommen ist. Darf ich das kurz wiederholen? Ich brauche das ja vielleicht nicht, aber vielleicht brauchen ja manche ein Beispiel. Es gibt schon eins, aber ich finde das schön, dass Sie mitdenken, was für Beispiele könnten uns vielleicht insgesamt helfen. Sie haben jetzt gesagt, Kästchenregel. Generell könnten wir nochmal was machen zum Thema, hier ist eine Matrix und wir machen jetzt nochmal möglichst komische, kreative Lösungswege für die Determinante und einer davon könnte was mit der Kästchenregel sein. Es gibt schon so eine Podcast-Folge, aber ein langweilig. Also 3 seriöse Wege, die Determinante auszurechnen und einer davon ist die Kästchenregel. Ich kann das aber auch nochmal etwas unseriöser machen. Kästchenregel. Zumal die Kobolde in meinem Kopf sagen, dass für die Leute, die Lust haben, schon was Fortgeschrittenes anzugucken, ich die Kästchenregel bei Abbildungsmatrizen noch mit einem anderen Thema verknüpfen könnte, was dann später kommt. Ja, aber da haben jetzt schon wieder Leute zu viel Spaß. Was noch? Wo würden Ihnen noch Beispiele helfen? Oder Illustrationen von Ideen im Beweis, wenn da irgendwelche Rechnungen passiert sind oder so? Eine Wiederholung von älteren Sachen. Irgendwas, wo Sie jetzt merken, oh, das wird in der Vorlesung ständig benutzt und ich habe komplett vergessen, worum es geht. Ja? Mit der was?
Mit der Herzmutation,
also mit diesem Leibniz.
Ja, mit Satz.
Was war ein 8-8? Da muss ich mal kurz gucken.
Das ist der Satz, der eigentlich unnötig ist.
Na, wie man es nimmt. Also, man kann die Regeln von Sarü bestimmt auch sich irgendwie anders überlegen, aber so mit Leibniz ist halt irgendwie schön. Und wir werden später noch mindestens einmal in der Vorlesung erleben, dass es total cool ist, diese Idee mit den Permutationen zu haben und damit argumentieren zu können. Ja.
Also wir haben jetzt Frau Poschkowski die Sachenregel auch über Lagrange.
Ja.
Das fand ich irgendwie wesentlich angenehmer.
Ja, das geht auch. Die Geschmäcker sind verschieden. Und trotzdem kommt irgendwann in der Vorlesung meistens der Moment, wo man denkt, ah, okay, jetzt ist diese Leibniz-Regel echt super hilfreich, um hier theoretisch irgendwas zu überlegen, was ansonsten sehr viel aufwendiger wäre. Und außerdem gehört es irgendwie zur Allgemeinbildung, finde ich, dass man diese verschiedenen Wege kennt. Und ja, ich verstehe, dass die nicht alle gleich schön und ganz praktisch, gleich praktisch sind, das sehe ich auch so. Ich würde bei einer 5-Kreuz-5-Matrix nicht auf die Idee kommen. Nee. Aber ich möchte nochmal auf Sie zurückkommen. Also,
nicht nur, was jetzt auch zurückgeht mit einer 3-Kreuz-3-Matrix, sondern.
Soll ich mal für eine 4-Kreuz-4-Matrix das machen? Ich mach das. Also, das sind 24 Permutationen. Ich mach das. Leibniz 4-Kreuz-4 schreibe ich mir auf. Ich weiß nicht mehr, in welchem meiner Songs das vorkommt, aber in irgendeinem Song kommt doch vor, 4-Kreuz-4 ist ganz schön groß und an der Stelle stimmt das. Also sonst würde ich sagen, 4 Kreuz 4, naja, aber ich mache das. Noch mehr Wünsche? Es ist noch Wunschzeit, aber sie ist gleich vorbei. Okay, wir haben also jetzt den allgemeinen Rückblick. Wir haben Leibniz 4 Kreuz 4. Mal gucken, ob ich das nachher wiederfinde. Wir haben nochmal Kästchen. Und das war's. Gut. Sehr schön. Dann werde ich damit Spaß haben. Und wir gucken, was in Kapitel 9 so los ist. Kapitel 9 ist ein Kapitel über etwas, bei dem ich vermute, dass Sie denken, dass Sie es alle kennen. Ich vermute, dass Sie alle denken, dass Sie wissen, was ein Polynom ist. Das ist okay. Sie dürfen denken, dass Sie das wissen. Und gleichzeitig vermute ich, dass die meisten von Ihnen Schwierigkeiten hätten, mir zu erklären, was es eigentlich ist. Das heißt, wenn ich es eins hinschreibe, können Sie mir da irgendwas sagen oder Sie könnten mir auch selber eins hinschreiben. Es ist aber irgendwie nicht so einfach, mit Schulwissen zu erklären, was so ein Polynom jetzt eigentlich ist. Oder? Spätestens, wenn ich frage, was ist eigentlich dieses x, wird es interessant. Oder? Wer von Ihnen hat schon mal Beschreibungen für Polynome gesehen, Definitionen, irgendwas in der Art, was über den Schulstoff hinausgeht? Irgendwas anderes? Ja? Was haben Sie schon gesehen?
Ja, aus der Analysis.
Aus der Analysis? Oh, jetzt bin ich neugierig. Wie wurden denn in der Analysis die Polynome eingeführt?
Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen,
eigentlich. Sie dürfen ja was Falsches sagen. Es hört niemand zu.
Also zum Beispiel, wenn niemand zu. Zum Beispiel ein Polynom zweiten Grades, also es gibt immer Variablen von dem
ja.
x und wenn es zweiten Grades ist, dann ist es quasi x hoch 2 plus x plus eine Konstante und vor dem x sind auch immer reelle Zahlen.
Okay, in Ihrem Fall reelle Zahlen.
Ja.
Ja, ist Analysis, verstehe ich. Ja. Was ist dieses x? Was für ein mathematisches Objekt ist das? Ja.
Eine Variable.
Was ist das?
Eine Zahl gleich.
Naja, anscheinend ja nicht, sonst könnten wir sagen Zahl. Aber wir sagen ja Variable. Warum?
Eine Variable ist quasi so eine Tupperdose, man kann alles
einsetzen. Okay. Okay. Das heißt, für dieses x darf ich alles einsetzen? Für dieses x darf ich also dann alles einsetzen?
Nee, nicht alles. Es kommt drauf an. Also bei der Tupperdose, wenn man die Metapher vorführt, ist ja auch nicht für alles Platz.
Und wenn ich irgendwie so eine Kompressionsmethode habe?
Bitte?
Eine Kompressionsmethode?
Kompressionsmethode.
Also, wenn wir uns darauf einigen, und ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen so ein Wort wie Variable und man kann da Sachen einsetzen, aber es gibt anscheinend Regeln, was man einsetzen kann, wovon hängt das denn ab? Das habe ich noch nicht verstanden. Ja. Okay, das heißt, bevor ich ein Polynom hinschreibe, sage ich immer, was x sein darf. Ist das passiert in der Analysis? Hat man immer dazu gesagt, woher dieses x kommen darf?
Ja.
Ja? Woher durfte es immer kommen? Ja?
Allgemein komplex, wir haben es aber, also aus komplexen Zahlen, wir haben es aber reduziert. Für uns
ja.
ist das
okay. Ich höre mal kurz Ihnen zu und dann habe ich noch ein paar Fragen, ja?
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass das x, weil das ja die Frage war, das ist ja immer so wie ein Element jetzt, was wir hier, welche hier Abbildungen hatten aus dem Startbereich. Und dann kommt man das y raus und das ist dann ein Element aus dem Zielbereich.
Da sprechen wir über den Zusammenhang zwischen Polynomen und Polynomfunktionen. Und ich muss Ihnen leider sagen, das ist nicht dasselbe. Werden wir in der Algebra vertiefen. Und was ist, wenn ich in so ein Polynom einfach was anderes einsetzen möchte, weil ich das brauche für ein mathematisches Konzept, zum Beispiel eine Matrix oder eine Abbildung? Was mache ich dann? Das geben die Konzepte bisher noch nicht her. Das heißt, diese Idee, dass man was hinschreibt und dass man sagt, x ist etwas, wofür ich was einsetze, das ist anschaulich tragfähig. Und jetzt müsste ich jedes Mal vorher sagen, was darf ich für x einsetzen? Aber will ich das? Und was ist, wenn ich mir das ein bisschen offen halten möchte, was ich da alles einsetzen können darf? Dann brauche ich irgendein Konzept, was mir definiert, was ist dieses X für ein mathematisches Objekt und was bedeutet Einsetzen überhaupt mathematisch? Denn das haben wir bisher alles nicht beschrieben. Das ist alles bisher anschaulich. Das macht auch nichts. Diese Anschauung ist total okay. Leider führt sie manchmal zu Fehlern. Und wie gesagt, Polynomfunktionen und Polynome sind nicht dasselbe. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Für den Moment möchte ich Ihnen mit dieser theoretischen Einführung eine Möglichkeit anbieten, eine mathematisch exakte Sprache für das zu finden, worüber wir gerade geredet haben und wo wir jetzt gemerkt haben, an ein, zwei Stellen bleiben so kleine Fragezeichen, wo wir vielleicht noch nicht genau genug beschreiben können, was da los ist. Hinzu kommt noch, dass wenn wir über Polynome so anschaulich sprechen, wie wir das gerade gemacht haben, dass dann überhaupt nicht klar ist, was das für mathematische Objekte sind, wo die leben und ob die existieren. Wie rechne ich damit? Was für Rechenregeln habe ich damit? Wenn ich überhaupt nicht weiß, was das für ein mathematisches Objekt ist, kann ich damit ja gar nicht vernünftig rechnen. Das passiert dann ja auch nur irgendwie intuitiv. Und ich dachte, dass wir hier uns von der einen oder anderen intuitiven Herangehensweise verabschieden und gucken, wie funktioniert das eigentlich ordentlich, axiomatisch, mit Voraussetzungen und dann mit Regeln, nach denen wir argumentieren. Und hoffentlich passt das am Ende zu der Anschauung, die wir ursprünglich hatten. Dann wäre es super, oder? Stimmen Sie mir zu, dass wenn wir das jetzt mathematisch, abstrakt, exakt mit einem ordentlichen Fundament definiert kriegen und am Ende es zu unserer Anschauung passt, dass das eigentlich der Lottogewinn wäre? Gut, dann fordere ich Sie heraus, zu gucken, während wir das jetzt machen, wie gut das zu Ihrer Anschauung passt. Und vielleicht auch nicht nur in dieser Vorlesung, sondern auch gerne in anderen, also zum Beispiel an Nadelsuchungen. Denn im Optimalfall passt es zu den verschiedenen Anwendungsfeldern, nicht nur zur linearen Algebra. Ich möchte mit einem Ring anfangen. Und wenn Sie möchten, können Sie jetzt an den Körper der reellen Zahlen denken oder der komplexen Zahlen und können dann schon mal gucken, was macht Ihre Anschauung da. Dazu sind Sie immer herzlich eingeladen. Aber ich behaupte, dass das, was wir jetzt machen, erstmal allgemeiner funktioniert. Wir brauchen nicht den Körper der reellen Zahlen. Wir können irgendeinen Ring nehmen. Insbesondere haben wir erstmal weniger Rechenregeln. Wir haben eine Gruppe mit Plus. Da haben wir auch das Kommutativgesetz. Wir haben das Assoziativgesetz für beide Verknüpfungen. Wir haben natürlich sowas wie Abgeschlossenheit. Und manchmal werden wir brauchen, dass es ein Einselement gibt, also etwas, was sich für die Multiplikation neutral verhält. Was wir erstmal noch nicht brauchen, sind multiplikative Inverse, die muss es nicht geben. Und was wir auch meistens nicht brauchen, ist das Kommutativgesetz für die Multiplikation. Wenn wir jetzt anfangen, ist das noch nicht nötig, aber ich werde Ihnen manchmal sagen, was es für Konsequenzen hat, wenn wir das eben doch haben. Der Körper der reellen Zahlen wäre also jetzt ein Ring, in dem sehr viel gilt, mehr als da steht. Und später in diesem Kapitel, da ist natürlich auch die Idee, dass wir uns auf solche mathematischen Objekte zurückziehen, die dann in den Anwendungen wichtig sind. Das heißt, da sind das dann häufig Körper und dann ist der Körper der reellen Zahlen häufig ein gutes Anschauungsobjekt. Ich möchte anfangen mit Folgen. Kennen Sie hoffentlich auch, zum Beispiel aus der Analysis. Das heißt, ich bastel jetzt Folgen und die schreibe ich als Tupel. Ich stelle mir vor, dass ich die hinschreiben kann. In Wirklichkeit kann ich es nicht, weil es unendliche Tupel sind. Und die Konvention ist, dass die meisten Folgeglieder 0 sind. Es sind nur endlich viele Folgeglieder von 0 verschieden. Und das bedeutet, dass ich die Dinger eben doch hinschreiben kann. Ich schreibe nämlich einfach nur die Folgeglieder hin, die von 0 verschieden sind. Da gibt es irgendwann ein letztes, ansonsten wären es nicht endlich viele. Und danach schreibe ich nichts mehr hin, sondern sage einfach, die Folgeglieder sind alle 0. Gut, dann machen wir gleich Beispiele. Die Einträge in diesen Folgen, die kommen aus dem Ring, mit dem wir anfangen. Und jetzt möchte ich gerne festlegen, wie man solche Folgen miteinander verknüpfen kann. Möglichkeit 1, ich schaue mir die Folgen an und ich addiere einfach an jeder Stelle immer die Einträge. Das kann ich machen, das definiert eine Addition, die heißt Kringelplus. Und dann gibt es so eine komische Multiplikation, die da steht, die auf den ersten Blick vielleicht sehr seltsam ist. Auf der anderen Seite ist sie vielleicht, wenn man an Polynome denkt, nicht mehr so seltsam. Und wir können ja mal ein kleines Beispiel machen, wie diese Multiplikation aussieht. Achso, wer möchte ein Beispiel für die Addition sehen, bevor ich das mache? Okay, machen wir. Rechte Tafel. Und wir können ja wirklich mal den Körper der reellen Zahlen nehmen. Einfach weil das ist, woran wir vielleicht für die Analysis denken. Und jetzt sage ich einfach mal, die eine Folge ist 0, 1, 1, 0. Und wenn ich und so weiter hin punkte, dann heißt es, der Rest ist 0. Und wir machen erstmal ein Kringelplus. 1, 1, 0, 0 und so weiter. Was kommt raus? Na, Kringelplus.
Plus nimmt ja die Komponenten an der gleichen Stelle und addiert sie. Also 0 plus 1, das ergibt 1. 1 plus 1 ergibt 2. 1 plus 0 ergibt 1. 0 plus 0 ergibt 0. Und ab der fünften Stelle stehen hier überall 0 und hier auch, deswegen weiß ich, dass hier jetzt auch 0 kommt. Und ich bin fertig. Hast du geholfen? Dann machen wir jetzt Multiplikation. Gleiche Leute. Multiplikation. Und die ist so ein bisschen komisch, da muss ich auch kurz gucken, wie es funktioniert. Also beim nullten Eintrag, da nehmen wir A0 und B0 und multiplizieren und mehr passiert nicht. Das heißt, wir nehmen den nullten Eintrag hier und den nullten Eintrag hier. 0 mal 1 ist 0, also kommt 0 raus. Für den zweiten Eintrag habe ich jetzt also die Summe, die von 0 bis 1 läuft. Und da habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich auf 1 komme. A0 mal B1 und A1 mal B0. Die Indizes müssen sich zu 1 ergänzen. Und dann addiere ich die. Das heißt, ich habe 0 mal 1, das ist 0. Und ich habe 1 mal 1, das ist 1. Also kommt eine 1 raus. Zweiter Eintrag. Um auf 2 zu kommen, kann ich die Indizes 0 und 2 kombinieren. 1 und 1 oder 2 und 0. Ich habe also drei Summanden. Das heißt, in dem Beispiel hier habe ich 0 mal 0 ist 0, 1 mal 1, das ist 1, plus 1 mal 1 ist auch 1, das heißt, da kommt eine 2 raus zusammen. Jetzt bin ich beim dritten Eintrag, wie komme ich auf eine 3 mit den Indizes? 0 und 3, 2 und 1, 1 und 2 oder 0 und 3? 0 und 3, 1 und 2, 2 und 1, 3 und 0, so. Also muss ich hier jeweils bis zum 0, 1, 2, 3. Eintrag gehen und muss mir alle Kombinationen angucken. Oh Mann. Machen wir das. 0. und 3. hier. 0, 1, 2, 3, 0 mal 0 ist 0. 1 und 2, einmal 0 ist 0. 2 und 1, alle 1 ist 1, merken. 3. 0 und 0. 0 mal 1 ist 0, mehr passiert nicht, also habe ich insgesamt mal 1. So, und jetzt sind wir bei 5, nee, bei 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 kann ich kombinieren mit 0 und 4. 1 und 3, 2 und 2, 3 und 1 und 4 und 0. Okay, gucken wir. 0, 0, 1, 2, 3, 4, ah, das sind 0, da passiert nichts. 1 und 3, 1, 2, 3, einmal 0 passiert mit 0, 1, 2, 3. Einmal 0 passiert auch nichts. 2 und 2. 1 und 0 passiert auch nichts. 0, 1, 2, 3. 3 und 1. 0 mal 1 ist 0, da passiert nichts. Und dann haben wir hier eine 0 verheiratet mit dieser 1 hier vorne, das ergibt auch 0. Das heißt, da haben wir eine 0 stehen. Oh, das ist da. Das heißt, wir machen gleich Musik. Kleinen Moment noch. Und danach, Sie haben jetzt ja gesehen, was passiert, wenn jemand mal über Kreuz multipliziert. Danach, genau 0, da passiert nichts mehr. Und ich gebe Ihnen als kleinen Tipp mit, so falls Ihnen über Ostern langweilig wird, dass Sie mal schauen, was diese komische Multiplikation von diesen komischen Folgen zu tun hat mit der Multiplikation von Polynomen. Denn wenn Sie im Kopf irgendwie kurz sich erinnern, wie funktioniert die Addition von Polynomen und wie funktioniert die Multiplikation von Polynomen, dann erkennen Sie da vielleicht was wieder. Und mein Tipp ist, da ruhig mal hinzugucken, um ein erstes Gefühl dafür zu entwickeln, inwiefern das, was wir hier machen, vielleicht irgendwann zur Intuition für Polynome passen könnte. Die Idee wird jedenfalls dann sein, komm gerne schon rein, mach's dir gerne schon gemütlich. Die Idee wird jedenfalls sein, dass wir dann nach Ostern in der Vorlesung zeigen, dass diese Menge von Folgen mit diesen beiden Verknüpfungen, die wir uns angeschaut haben, einen Ring bildet. Und die Eigenschaften des Ringes werden dann davon abhängen, was der ursprüngliche Ring für Eigenschaften hat. Und wenn wir das einmal haben, dann können wir anfangen, mit diesen Folgen zu arbeiten, damit rumzurechnen und können uns überlegen, was hat das mit unserer Anschauung von Polynomen zu tun. Das machen wir also dann alles am Dienstag nach Ostern. Soweit erstmal. Brauchen Sie dazu noch mehr Beispiele? Vielleicht noch ein Beispiel für die Multiplikation, wo das noch mehr ausgeixt ist? Soll ich da so eine Mini-Podcast-Folge machen? Okay, Moment. Mini-Podcast-Folge zu Kringel, Fluss und Kringel. Mache ich.
Und dann sind wir jetzt quasi schon so, ne? Wissen wir ungefähr, was auf uns zukommt. Stay tuned. Gut. Letzte Frage, bevor ich hier alles ausmache und es Musik gibt. Wer ist denn nachher im Workshop dabei? Lernen für faule Mathe-Edition. Super, ich bin natürlich auch da. Das freut mich. Dann sehen wir uns nachher. Die anderen Leute sehe ich dann nächste Woche. Ich wünsche Ihnen schöne Ostertage. Machen Sie ein paar Tage Pause. Und wenn Sie Lust haben, noch da zu bleiben, dann gibt es jetzt noch kurz das kleine Lied Keine Angst, kleine Matrix. Bis dann.